Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Plötzlich geht es Schlag auf Schlag. Gestern Abend bereits hatte sich die EU auf einen neuen Haushalt und milliardenschwere Corona-Hilfen geeinigt. Heute Vormittag nun eine Vereinbarung auf neue Klimaschutzziele bis 2030. Da lebt noch was, wird dadurch aber auch was bewegt, vor allem durch das viele Geld aus Brüssel. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit Banken und der Versteigerung von Kunstwerken, die in ihrem Besitz sind, beschäftigen werden, sowie mit Airbnb und einem neuen Firmenporträt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Als heute die neuen Corona-Zahlen vorgelegt wurden und von neuen Höchstständen berichtet werden musste, da konnte man schon ahnen, diese Nachricht kommt bei den Anlegern an der Börse nicht gut an. Kommen wir von der Ahnung zur Gewissheit, die uns Claudia Wehrle verschaffen wird, die jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie also, Frau Wehrle, reagieren die Anleger auf die neuen Corona-Zahlen?
Ja, sie sind wirklich vorsichtig. Der DAX gibt deutlich nach, minus 1,6%. Der DAX fällt jetzt auf 13.075 Punkte. Es ist ja nicht nur die Furcht vor einem erneuten harten Lockdown, es ist auch die Furcht vor einem harten Brexit, der viele hier umtreibt. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Carsten Pschesky über die aktuelle Lage unterhalten. Carsten Pschesky ist Chefvolkswirt bei der ING Bank. In unserem Gespräch ging es zunächst um das milliardenschwere Finanzpaket, auf das sich gestern die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt haben, und um die EZB, die ja gestern ihr Notprogramm für Anleihekäufe massiv ausgeweitet hat. Ob das alles Schritte in die richtige Richtung sind, wollte ich von Carsten Pschesky wissen. Hier seine Antwort.
Das sind alles Schritte in definitiv die richtige Richtung und damit endet das Jahr eigentlich auch wirklich mit einer positiven Note. Wir haben eine EZB, die dafür sorgt, dass wir diese günstigen Finanzierungsbedingungen bis Anfang 2022 haben, und wir haben jetzt endlich auch diese solidarischen Schritte aus Europa, dass wir im nächsten Jahr diesen wirklich sehr wichtigen europäischen Wiederaufbaufonds endlich bekommen.
In der letzten Finanzkrise, da stand eindeutig die Europäische Zentralbank im Fokus. Sie war es, die Feuerwehr gespielt hat, auch von den nationalen Regierungen in diese Rolle gedrängt wurde. Man hat so den Eindruck, dass jetzt andere Prioritäten gesetzt werden.
Ja, das ist eigentlich was ganz Interessantes von dieser Krise. Hat damit zu tun, dass sich natürlich auch der Ursprung der Krise eine andere ist. Also man kann nicht mehr sagen, das Land X oder Y ist schuld an dieser Krise. Ihr müsst das jetzt auslöffeln. Ist auch so, dass die Europäische Notenbank natürlich eigentlich schon gar keine Instrumente mehr zur Verfügung hatte. Wir hatten schon extrem niedrige Zinsen. Wir hatten schon Anleihenkaufprogramme, als die Krise anfing. So, von daher sehen wir es wirklich, die größte Veränderung in dieser Krise ist, dass die Regierungen die Notwendigkeit gesehen haben, dass hier wirklich Fiskalpolitik, große Konjunkturprogramme nötig sind und dass man nicht mehr nur die EZB allein im Regen stehen lassen kann.
Schaffen die vielen Hilfsgelder wirklich Erleichterung?
Ich würde sagen, die nationalen Hilfspakete, Konjunkturpakete, die schaffen kurzfristige Hilfe. Das, was wir jetzt gestern beschlossen haben in Europa, also dieser Wiederaufbaufonds, der wird nicht kurzfristig für eine Milderung sorgen, sondern der ist eher dafür da, um nachhaltig und auch langfristig das Wachstumspotenzial in Europa zu verbessern. Die Gelder werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 fließen. Die Gelder gehen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kampf gegen den Klimawandel. Also das ist dazu da, um wirklich die Investitionen in zukunftsorientierte Sektoren in den nächsten Jahren zu erhöhen.
Geht es also wirklich darum, nachhaltig zu investieren, die Wirtschaft nachhaltig zu verändern und nicht Finanzlöcher zu stopfen?
Es geht wirklich darum, um die europäische Wirtschaft nachhaltig zu verändern. Das haben wir auch schon beim deutschen Konjunkturpaket im Sommer gesehen, ja, bei dem berühmten Wumms. Und genau das gleiche Muster haben jetzt diese europäischen Hilfsgelder. Es werden genau die richtigen Themen angesprochen. Nachhaltigkeit, Infrastruktur, Kampf gegen den Klimawandel, Digitalisierung. Von daher muss ich sagen, ist das natürlich viel besser als die ganzen Hilfsgelder und Pakete, die wir in den Jahren 2008 bis 2012 gesehen haben.
Nun muss man aber vielleicht unterscheiden, was passiert hier bei uns in Deutschland und was passiert in Ländern, die ja schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie massive finanzielle Probleme hatten.
Ja, das ist ein Unterschied, aber genau darum ist es auch so wichtig, dass wir jetzt hier auch die Solidarität zeigen. Ja, während der Euro-Krise war es so, es wurde eigentlich nur Solidarität geboten für stabile Haushaltsfinanzen. So, jetzt sehen wir, es ist eine Krise, die von außen kommt, die ist nicht selbst verschuldet. Und von daher ist es auch dieses Symbolische ist so wichtig, dass wir hier europäische Solidarität zeigen. Es ist wichtig, dass auch den südeuropäischen Ländern, die einfach aufgrund ihrer Wirtschaftsstrukturen, also mehr abhängig Abhängigkeit vom Tourismus, mehr Abhängigkeit von kleineren Unternehmen, dass da mehr geholfen wird, weil ansonsten hätten wir ein weiteres Auseinandergehen der Wirtschaftsstrukturen und Wirtschaftsdynamik in Europa. Und wie das endet, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Das endet nämlich immer wieder mit Spekulationen über eine mögliche Eurokrise.
Das sagt Carsten Pszeski von der ING Bank.
Ja, soweit eine Einordnung zum neuen EU-Haushalt und vor allem zum Stellenwert der Corona-Hilfspakete. Wichtiger denn je, die Sorgen rund um Corona, welche Auswirkungen haben die, Frau Wehrle, auf dem Devisenmarkt?
Der Euro, der gibt im Lauf des Vormittages nach, kostet jetzt einen US-Dollar 21,23. Trotzdem, er ist noch recht stark. Eine starke Währung signalisiert ja einerseits, die Wirtschaft ist robust. Andererseits heißt das aber auch, dass Waren, die in andere Länder exportiert werden, also in Länder, in denen nicht mit Euro bezahlt wird, dass diese Waren teurer werden. Ein Wettbewerbsnachteil von Seiten der EZB wurde ja bereits signalisiert. Man sei diesbezüglich sehr, sehr wachsam.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite von minus 0,62 auf minus 0,63% gesunken und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.832,18 Dollar.
Schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da wird ja heute unter anderem mal wieder viel über die Lufthansa geredet. In durchaus angespanntem Ton, auch das ein Corona-Thema. Was genau ist da los und wie finden das die Anleger?
Corona-Thema insofern, weil die Pandemie ja Ursache dafür ist, dass viele Flugzeuge am Boden bleiben müssen, dass Geschäftsreisen nur noch vereinzelt stattfinden, dass Urlaubsreisen nicht mehr stattfinden. Für die Lufthansa bedeutet das, sie hat keine Einnahmen, es fließt wenig Geld in die Firmenkasse. Mit Flugbegleitern hat man sich bereits auf Einschnitte geeinigt. Bei den Piloten sieht das nicht so aus. Lufthansa-Chef Carsten Spohr droht nun zum wiederholten Male mit der Entlassung von Piloten im Frühjahr. Lufthansa-Aktien heute 3% im Minus. Man muss einfach absehen, wie es da weitergeht.
Und der Coronavirus-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Zulassung in den USA genommen. Wie reagiert die Aktie?
Ja, es geht eine Empfehlung. Man geht nun davon aus, dass die amerikanische Arzneimittelbehörde auf Basis dieser Empfehlung das Mittel in den kommenden Tagen genehmigen wird. BioNTech-Aktien den ganzen Tag im Plus.
Claudia Wehrle zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und nun schauen wir zeitlich betrachtet ein wenig zurück auf den Handelstag an der Wall Street in New York. Denn dort gab es ja ein viel beachtetes Börsendebüt vom Online-Wohnungsvermittler Airbnb. Und da zeigte sich am Ende des Handelstages, das war ein Debüt, das sich sehen lassen konnte. Die Begeisterung in New York war enorm. Und wie fällt die Reaktion dazu in Frankfurt aus? Kann das alles nachvollzogen werden? Nicolas Buschlüter ist diesen Fragen nachgegangen.
Als Airbnb gestern Abend den größten US-Börsengang des Jahres hinlegte, da war die Frankfurter Börse schon im Feierabend. Insofern kommen die meisten Reaktionen vom deutschen Parkett erst heute. Und ähnlich wie auf der anderen Seite des Atlantiks reiben sich auch hier viele Beobachter die Augen. So wie Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es nicht richtig glauben. Ich habe mich erinnert gefühlt an die Zeiten in Deutschland des neuen Marktes 1999, wo sehr viele Aktien durch die Decke gegangen sind und letztendlich bisher noch kein richtiges Geld verdient haben. Wobei das ja bei Airbnb ein bisschen anders ist. Es wurde Geld verdient, aber in keinem Verhältnis zu der jetzigen Bewertung.
Der Aktienkurs von Airbnb war gestern gleich nach Erstausgabe in die Höhe geschossen. Mehr als verdoppelt landete er bei 146 Dollar. Und das, obwohl das Geschäftsmodell des Apartment-Vermittlers unter Corona schwer gelitten hat. Reisebeschränkungen, Shut- und Lockdowns schrecken Urlauber und Geschäftskunden ab. Die Folge? Airbnb machte von Januar bis September Verluste in Höhe von knapp 700 Millionen Dollar. Experte Schallast hält das Kursfeuerwerk deshalb für völlig überdimensioniert.
Diese Bewertung hat nichts mit dem zu tun, was Airbnb zurzeit verdient. Das ist eine Fantasie, die dahinter steckt. Die Fantasie, dass hier das letzte Facebook, das letzte Amazon, das noch aus dem Silicon Valley gekommen ist, jetzt an die Börse geht und damit fantastische weitere Wachstumszahlen verspricht.
Allerdings hat Airbnb die Corona-Zeit auch genutzt, um Kosten zu senken. Ein Viertel der Mitarbeiter musste gehen, Gehälter wurden gesenkt. Und der Konzern profitiert von neuen Reisetrends.
Weil wir werden vermutlich weniger fliegen, das ist naheliegend. Wir werden mehr andere Reisemittel nutzen. Wir werden natürlich nachhaltiger denken. Und es hat natürlich einen Vorteil, wenn man in einer Stadt eine ganze Wohnung mieten kann.
Michael Bissinger, Analyst der DZ Bank, schaut zwar durchaus kritisch auf den Kurssprung, er sieht aber auch Potenzial.
Das Unternehmen konnte am ersten Tag deutliche Kurssteigerungen verbuchen. Dies zeigt zum einen, dass die Börse bereits den Blick stark auf die Zeit nach Corona ausrichtet und zum anderen, dass Wachstumsmodelle auch weiterhin von Investoren gesucht sind.
An den deutschen Börsen kann man sich solche Spektakel wie New York dagegen schwer vorstellen. Sind die Deutschen einfach nicht so risikofreudig wie die Amerikaner? Nein, sagt Experte Christoph Schallast, das hänge vor allem davon ab, wo die Aktien an den Start gingen.
Da ist das Umfeld zurzeit, das ist richtig, in den USA attraktiver, weil einfach solche in die Zukunft gerichteten, auch spekulativen Geschäftsmodelle dort attraktiver sind und höher bewertet werden als bei uns. Bei uns in Deutschland gehen dann eher in Anführungsstrichen aus langweilige, aber eben auch seriöse Geschäftsmodelle an die Börse, die eben nicht durch die Decke gehen.
Finanzexperte Schallast, den Beitrag von Nicolas Buschlüter zum Börsengang des Online-Wohnungsvermittlers Airbnb mit Reaktionen am Tag danach. Und von den Konzernen mit neuen Geschäftsfeldern zu denen mit gewohnten alten Bereichen, zu den Banken. Die Deutsche Bank verkauft ab heute 2 Tage lang Kunstwerke, vor allem Kunst der Nachkriegsmoderne wird versteigert. Da stellt sich natürlich die Frage, warum macht sie das? Geld ist ja eigentlich mehr als genug da. Und dann ist die Deutsche Bank keineswegs das einzige Geldhaus, das sich von Teilen seiner Kunstsammlungen trennt. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Hier unten, das nennen wir immer ein bisschen unsere Wall of Fame. Das ist die Wand, wo wir die Editionen unserer Künstler des Jahres zeigen.
In Vor-Corona-Zeiten haben die Banken gern ihre Kunst vorgezeigt, wie hier bei einer Führung in der Deutsche Bankzentrale. In der Lobby kann man sich über diese Künstler an einer Art Wall mit 60 Monitoren rasch einen Überblick verschaffen. Aktuell gibt es solche Führungen wegen der Pandemie natürlich nicht und auch grundsätzlich ändert sich die Einstellung der Banken zu ihren Kunstsammlungen. Immer häufiger trennen sie sich von einzelnen Kunstwerken.
Wir sehen ja, dass sich die Arbeitssituation verändert, Home Office, New Work, also flexible Arbeitsräumlichkeiten, auch die Architektur verändert. Also sehr viel Licht, sehr viel Glas, was ja letztlich auch für die klassische Hängung von Kunst nicht optimal ist.
Sagt Astrid Kissling-Taschkin, Vorstandsmitglied der Commerzbank-Stiftung. In die hat die Bank die Verwaltung ihrer Kunstsammlung ausgelagert.
Einige Werke sind natürlich schon noch zu sehen im Sinne von Ausstattung, aber viele Werke sind tatsächlich bei uns auch eingelagert und wir sind dazu übergegangen, auch diese Werke, die ja auch nicht besser werden, wenn sie lagern, tatsächlich Stück für Stück in Teilen zu verkaufen.
So veräußert auch die Deutsche Unicredit-Tochter Hypo Vereinsbank schon sehr erfolgreich einen Teil ihrer Sammlung. Ein Gemälde von Andy Warhol erbrachte 2,4 Millionen, eines von Gerhard Richter knapp 8 Millionen Euro. Bis zum kommenden Jahr sollen insgesamt 352 Werke verkauft werden. Und eben auch die Deutsche Bank verkauft Teile ihrer Sammlung, denn sie konzentriert sich seit Jahren auf Zeichnungen und Fotografien der Nachkriegszeit, sagt Friedhelm Hütte, langjähriger Leiter von deren Kunstsammlung. Die ist mit mehr als 55.000 Werken eine der größten Kunstsammlungen eines Unternehmens weltweit.
Wenn man die Kunstwerke nicht einlagern will, sondern zeigen will, dann braucht man ja auch Räumlichkeit. Und die großen Kundenhallen, was ja wirklich Hallen waren, so, das gibt es fast überhaupt nicht mehr. Einmal von der reinen Größe und von den Räumlichkeiten selbst, aber auch von der Anzahl der Filialen, hat sich das natürlich in den letzten Jahren immer mehr reduziert. Und da macht es keinen Sinn, dass die Werke dann im Lager stehen, sondern dann ist es sinnvoll, die auch in den Markt oder als Leihgaben an Museen zu geben.
Hatte die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren nur gelegentlich und dann still und leise Kunstwerke verkauft, geschieht das nun öffentlich. Heute und morgen beim Münchner Auktionshaus Ketterer. Weitere Auktionen sollen folgen, die der Bank insgesamt einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in die Kasse spülen sollen. Geplant habe man diese Verkäufe schon seit 2 Jahren, sagt Friedhelm Hütte. Einen Teil der Summe kann er für den weiteren Ankauf von Werken junger Talente verwenden. Und das jetzt in der Zeit der Pandemie.
Dass das jetzt in dieser Situation ist, konnte man nicht unbedingt absehen. Aber gerade was die Unterstützung von jungen Künstlerinnen und Künstlern betrifft, ist es natürlich eigentlich eine umso bessere Situation, weil wir jetzt eben gerade da kaufen können.
Auch die anderen Banken lassen die Erlöse ihrer Kunstverkäufe in die Förderung von Kunst und Kultur fließen. Astrid Kissling-Taschkin von der Commerzbank Stiftung.
Wir fördern über die Stiftung eigentlich die Profis, die mit der Kunst wirklich professionell umgehen, die Kunst zeigen und vermitteln. Und da wollen wir eben an dieser Stelle über die Stiftung einen Beitrag leisten.
Bei der Hypo Vereinsbank fließen die Erlöse auch noch in Unternehmen und Organisationen, die eine positive soziale Wirkung haben.
Banken, Kunstwerke und Auktionen, Brigitte Scholtes berichtete. Und wir kommen zum Firmenporträt und hier beschäftigen wir uns derzeit mit Unternehmen, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert haben. Der Autozulieferer Mahle gehört dazu. Das Unternehmen verdiente lange vor allem mit Filtern, Kolben und Pumpen für den Verbrennungsmotor sein Geld. Doch die Zeiten ändern sich auch bei Mahle, wie Thomas Wagner berichtet.
Die Vergangenheit. Stuttgart-Bad Cannstatt, ein kleiner Tüftlerschuppen, Dezember 1920. Dort nehmen der Kaufmann Hermann Mahle und wenig später sein Bruder, der Ingenieur Ernst Mahle, neue Jobs an.
Die erste Technologie, die wirklich das Unternehmen vorangebracht hat, war damals der Leichtmetallkolben. Das war technisch eine Revolution, wenn man so möchte. Mahle wird ja sofort mit Kolben assoziiert, was wir auch nach wie vor gut finden.
Die Gegenwart. Stuttgart-Bad Cannstatt, ein modernes Fabrikgebäude, Dezember 2020. Dort öffnet Martin Berger, Leiter der Forschungs- und Vorausentwicklung, eine große, wuchtige Tür.
Elektromotorenprüfstand, Power Hill. Hill steht für Hardware in the Loop. Man nimmt irgendein Steuergerät typischerweise, das kommt hier rein. Ja, und wird dann so getestet, als ob sich in seiner Umgebung in einem Fahrzeug befinden würde.
Aus dem Entwickler und Hersteller für seinerzeit hochmoderne Motorenkolben wurde ein Hightech-Automobilzulieferer mit derzeit um die 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem Jahresumsatz von knapp über 12 Milliarden Euro. Die Mahle GmbH mit Sitz in Stuttgart-Bad Cannstatt wurde wegen der Corona-Pandemie so ganz ohne Jubiläumsfest und Partygetöse 100 Jahre alt.
Wir sind ja mittlerweile ein globaler Technologiekonzern und haben uns hier weiterentwickeln können, sodass wir heute an mehr als 160 Standorten weltweit sind, in mehr als 30 Ländern dieser Welt. Und aus dieser Kolbengeschichte hat es sich so entwickelt, dass wir heute mindestens jedes zweite Fahrzeug der Welt mit mindestens einer Komponente ausrüsten.
So Jörg Stratmann, Vorstandschef bei der Mahle GmbH. Von der Tüftlerwerkstatt zum Weltkonzern. Dazwischen liegen 100 Jahre bewegte Geschichte mit Auf und Abs. Beispiel die Zeit des Nationalsozialismus. Mahle lieferte seinerzeit Motorkolben für deutsche Kampfflugzeuge, beschäftigte Zwangsarbeiter.
Aber Mahle hat hier Verantwortung übernommen und hat sich an der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft beteiligt und dann auch mit der Übergabe einer Zwangsarbeiterkartei unterstützte Mahle den internationalen Suchdienst in Bad Arolsen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg dann der Aufstieg, Standortgründungen auch in zahlreichen anderen Ländern, Internationalisierung, Mahle-Kolben wurden immer mehr gefragt beim Fahrzeugherstellern in aller Welt bis heute. Und eigentlich lief das Kolbengeschäft über Jahrzehnte hinweg gut, vielleicht zu gut.
Machen wir uns nichts vor. Der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Die Frage ist, wie lange man mit diesem Auslaufmodell noch arbeiten kann.
So Professor Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research in Duisburg. Zu lange habe sich der Stuttgarter Autozulieferkonzern bei der Ausrichtung seines Produktportfolios auf die klassische Verbrennungsmotortechnologie konzentriert.
Also es hätte sich vor 10 Jahren was drehen müssen, dass man in die Elektromobilität vor 10 Jahren reingegangen ist. Heute sind die Chinesen, die Koreaner, die Zellen bauen. Die Batteriezelle ist eigentlich das, was der Kolben ist für den Motor. Dieses Geschäft ist weg, das wird man nicht mehr erreichen können.
Wirklich nicht?
Wir sehen aber schon auch die Batterie als eines der Schlüsselkomponenten bei der Elektromobilität und insbesondere die Schnellladefähigkeit einer Batterie. Aber was es leichter macht, das Leben, ist, wenn Sie das Ding in 5 bis 10 Minuten wieder vollkriegen würden. Ne? Das wäre doch schön.
Und genau dafür entwickelt Mahle die passenden Technologien, so Martin Berger. Und insofern weist der Konzern selbst auch Vorwürfe zurück. Man habe die E-Mobilität verschlafen. Firmenchef Jörg Stratmann.
Wir generieren heute bereits 60% unseres Umsatzes mit Produkten außerhalb des Pkw-Verbrennungsmotors. Unser größter Geschäftsbereich ist das Thermomanagement.
Darunter verstehen die Fachleute Technologien, die optimale Wärmeverteilung im Antriebssystem gewährleisten, beispielsweise bei batterieelektrischen Antrieben große Temperaturunterschiede vermeiden und damit die Reichweiten erhöhen. Und dennoch, von den Einbrüchen der Autoindustrie wurde Mahle stark gebeutelt. Da ist zum einen die Corona-Pandemie. Doch bereits 2019 war für die Branche ein schlechtes Jahr. Mahle baute in Deutschland 2000 Jobs ab, schloss 2 deutsche Standorte. Das hat der Unternehmensleitung heftige Kritik der IG Metall eingebracht. Auf Deutschlandfunk-Anfrage betonte ein Gewerkschaftssprecher allerdings, man wolle sich derzeit mit Äußerungen zurückhalten. Verhandlungen mit der Konzernleitung stünden an. Mahle-Chef Jörg Stratmann betont dann auch,
also derartige Maßnahmen fallen uns sehr schwer.
Dennoch bezeichnet Stratmann die Strukturanpassungen als unvermeidbar, um Mahle fit für die Zukunft zu machen. Hier einerseits die gravierenden Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie, dort die dringend anstehenden Investitionen in einen Transformationsprozess, um Mahle fit zu machen für die Zukunft.
Wir wollen aber die Transformation vorantreiben. Wir wollen weiter in neue Technologien investieren. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir die finanziellen Mittel dafür zunächst erwirtschaften müssen, um diese Investitionen tätigen zu können und auch unsere Anstrengungen zu Kostensenkungen weiter voranzutreiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wettbewerbsfähig bleiben, aber mit welchem Konzept? Mahle setzt mit seiner Strategie auf eine sogenannte diversifizierte Mobilität, auf die hin zukünftige Komponenten entwickelt werden sollen. Mahle-Entwickler Martin Berger.
Also im urbanen Verkehr, glaube ich, wird die reine Elektromobilität unschlagbar sein. Im, ich sage mal, Personenverkehr, der auch weite Strecken mit beinhalten muss, sehen wir nach wie vor die hybride Technologie als die beste Lösung. Und im Langstreckenverkehr für auch schwere Fahrzeuge ist es ein Mix aus Brennstoffzellenantrieben und dann doch wieder Dieselmotoren.
Soweit das Firmenporträt von Thomas Wagner über den Autozulieferer Mahle. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Schwerpunkt in den Kommentaren sind die Kartellrechtsklagen der US-Verbraucherschutzbehörde und fast aller Bundesstaaten gegen Facebook. Der Konzern könnte am Ende gezwungen sein, den Messenger-Dienst WhatsApp und die Fotoplattform Instagram zu verkaufen.
Die Frankfurter Rundschau findet das Vorgehen gegen Facebook richtig, zumal seit Oktober ein ähnliches Verfahren gegen Google laufe. Auch wenn der Rechtsstreit Jahre dauern wird, ist das politische Signal überfällig, die Macht der Monopolisten einzuschränken. Facebook-Chef Zuckerberg gibt sich zwar noch selbstbewusst, sollte sich aber nicht zu sicher fühlen. Das US-Kartellrecht ist ein scharfes Schwert. Nach Einschätzung des Handelsblatts spricht vieles dafür, dass Zuckerberg genau das im Sinn hatte, was ihm die Kartellwächter jetzt vorwerfen: sich 2 aufstrebende Start-ups einzuverleiben, die seinem Unternehmen hätten gefährlich werden können. Und dass er die Aufsichtsbehörden über seine wahren Absichten bewusst in die Irre geführt hat. Ob all das ausreicht, um eine Aufspaltung zu begründen, müssen nun die Gerichte entscheiden. Mit ihrem Antrag auf eine Rückabwicklungsverfügung gestehen die US-Wettbewerbshüter zugleich ein, dass sie in den vergangenen Jahren versagt haben. Und die Tageszeitung Taz aus Berlin betont: Wer über Zerschlagung spricht, muss klar machen, wie die Situation danach aussehen soll. Ein Facebook, ein Google oder ein Amazon zu zerschlagen und hinterher haufenweise kleine Unternehmen zu haben, die die Datenflüsse untereinander einfach aufrechterhalten, das bringt wenig. Eine Entflechtung müsste daher genau diese Fragen mitdenken. Wie lässt sich sicherstellen, dass die Unternehmen nach einer Trennung tatsächlich in Konkurrenz zueinander treten? Und welche Gesetze verhindern, dass einzelne Konzerne noch einmal zu einer solchen Marktmacht heranwachsen? Zum Schluss ein Auszug aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beschluss der EZB, ihr Notkaufprogramm für Anleihen und Wertpapiere noch einmal auszuweiten. So vernünftig ein schnelles und beherztes Eingreifen von Staaten und Notenbanken in der Krise ist, so wichtig wird danach die Rückkehr in eine Art Normalmodus sein. EZB-Präsidentin Lagarde hat zwar angekündigt, man werde die Entwicklung weiter aufmerksam verfolgen und den Rahmen der Anleihekäufe womöglich nicht voll ausschöpfen. Erst einmal angekündigt, werden solche Schritte aber selten zurückgenommen. Zu groß ist sonst die Angst vor Entzugserscheinungen beim Absetzen der Droge des billigen Geldes.
Und mit diesem Hinweis auf mögliche Entzugserscheinungen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Park statt Fitnessstudios, Sport im Freien. Bei diesen Temperaturen für viele sicherlich kein Vergnügen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.